Ist es vertretbar, in Rüstungsaktien Geld zu machen?
Die Moral hat leider in Anführungszeichen an der Börse keinen großen Wert, aber in dem Fall passt es gut zusammen. Ich bezeichne China als Joker für eine baldige Beendigung des Krieges. Baldig in Anführungszeichen, denn niemand kann sagen, was der Fall ist. Ja, China hat natürlich das Handicap, dass China von der Information nicht so einsichtig ist, wie es andere Länder in den Schwellenländern sind. Zum Beispiel, also die Kryptofamilien gehören auch zur Anlagefamilie, vielleicht zur puckeligen Verwandtschaft, aber sie gehören dazu. Krypto hat auf jeden Fall eine Zukunft, aber ich muss diese Volatilitäten aushalten.
Am Börsentag in Dresden haben Herr Halber und ich uns schon darüber unterhalten, was sind die Herausforderungen aktuell für die Wirtschaft. Ich dachte, das war's jetzt für das ganze Jahr. Da passiert jetzt nicht mehr so viel. In den letzten Wochen ist schon einiges wieder passiert. Und um die Themen würde ich gern heute mit Ihnen sprechen. Danke, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben für uns.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich würde gern einsteigen mit dem Thema Rüstung. Rüstung ist in aller Munde, leider muss man sagen, ja, und doch auch positiv für Investoren. Direkt mal eine Frage an Sie. Moral und Rendite trennen Sie ja. Ist es vertretbar, in Rüstungsaktien Geld zu machen?
Ja, Moral und Rendite trenne ich. Ja, die Moral hat leider in Anführungszeichen an der Börse keinen großen Wert. Aber in dem Fall passt es gut zusammen. Denn ich als älterer Börsenhase schon, und ich werde 63 Ende des Jahres, kann natürlich sagen, dass Abschreckung uns Frieden erhalten hat. Also von daher hat ja auch Rüstung eine moralische Komponente. Und man kann es ja drehen, wenden, wie man will. Aber als wir angefangen haben, Europa zu sagen, wir sind ja nur noch von Freunden umgeben und Rüstung haben schleifen lassen, hat man offensichtlich Aggressoren dazu ermutigt, dann wirklich auch wieder aggressiv zu werden. Von daher ist Rüstung, die natürlich zur Abschreckung dient und die nicht in der Tat aktiv wird, eigentlich auch ein moralisch sehr gutes Werkzeug, um Frieden und Freiheit aufrechtzuerhalten.
Mhm. Hat man den Zug da jetzt schon verpasst oder wird jetzt die nächsten Jahre noch mehr aufgerüstet? Wie schätzen Sie das ein?
Es wird weiter aufgerüstet. Die Militärbudgets sind ja auch gewaltig und man kann es ja auch deutlich machen an Deutschland. Wir hatten ja lange Zeit, böse formuliert, eine Blechbüchsenarmee. Die soll ja wieder durchaus auch tatkräftig Abschreckung dann auch liefern. Von daher wird hier weiter investiert. Der Rüstungsboom war ja sehr stark und da gibt es natürlich auch, das hatten wir jetzt auch mal Dellen, aber längerfristig ist es eben ein Geschäftsmodell, nochmal ein moralisches Geschäftsmodell, um Frieden und Freiheit aufrechtzuerhalten. Die Welt ist eben nicht so, dass wir uns irgendwo am Dorfplatz oder Rathausplatz an die Hände fassen und Kumbaya, mein Lord, singen. Die Welt ist anders geworden und das ist Abschreckung wichtig.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, ja, dass diese Aufrüstung auch eigentlich zum Frieden dienen kann. Ja. Interessanter Einblick. Wenn man uns die Welt anschauen, wir haben im Januar auch schon kurz über China gesprochen, die immer eine zentralere Rolle einnehmen. Jetzt ist China auch betroffen von dieser Durchfahrt bei Horus oder wie heißt es genau?
Straße von Hormuz.
Straße von Hormuz, vielen Dank. China hat noch Ölreserven. Wird das ein Thema sein? Ist China gewappnet, wenn sich der Westen auch abkapselt? Weil Abhängigkeiten bestehen ja gegenseitig.
Ich bezeichne China als Joker für eine baldige Beendigung des Krieges. Baldig in Anführungszeichen, denn niemand kann sagen, was der Fall ist. Aber China ist im Vergleich zu Europa deutlich mehr von der Energielieferung über die Straße von Hormuz abhängig. Ja? Und wenn die vermint wird, die Minen sind nicht so intelligent, dass sie Frachtschiffe, Ölfrachtschiffe nach Italien durchpassieren lassen und andere dann quasi versenken, dann hat China ein valides Interesse daran, dass die Straße von Hormuz dann auch offen bleibt. Und das, ich glaube auch, da gibt es schon entsprechende diplomatische Aktionen von Peking und Teheran, genau eben nicht die Eskalation seitens des Irans da oben zu treiben, seitens von Teheran. Und das ist positiv. Ne? Von daher spricht das dafür, dass China wirklich ja eine Art Friedensengel sein kann.
China muss in ein ausgewogenes Portfolio mit rein. Für mich stellt sich die Frage, wie kann ich in China investieren im Hinblick auf dessen, dass der Staat ja schon viel steuert, auch auf Unternehmensseite. Wie beurteilen Sie das?
Ja, China hat natürlich das Handicap, dass China von der Information nicht so einsichtig ist, wie es andere Länder in den Schwellenländern sind. Zum Beispiel auch Indien oder Südkorea oder eben auch Mexiko oder Brasilien. Da hält man sich doch auch sehr zurück. Da braucht man schon besondere Quellen, um an Informationen über China zu kommen. Wenn China zum Beispiel sagt, wir werden in diesem Jahr 4,5 bis 5% wachsen und damit ja 0,5 Prozentpunkte runtergibt, ist das immer noch nicht ausreichend. Das stimmt nicht. Die Binnenkultur hat große, große Probleme. Es gibt Inflationserscheinungen, auch Arbeitslosigkeit. Der Konsum läuft überhaupt nicht. Der Immobiliensektor läuft nicht. Im Exportbereich machen die Zölle China auch zu schaffen. Und China ist auch nicht mehr der Investitionsstandort per se. Mittlerweile kommen doch andere an, alleine um China nicht diesen Vorteil, diesen geopolitischen zu gewähren. Also ja, China gehört sicher ins Depot, aber ich würde schwerpunktmäßig auch Südamerika, Korea, Thailand, Indonesien nicht vergessen. China könnte viel mehr leisten, wenn man diesen vermaledeiten Kommunismus mal fallen lassen würde, aber da sind wir im Bereich der Utopie, das wird nicht passieren.
Ich tue mir ganz schwer mit diesen chinesischen ADRs, die dann entweder in den Cayman Islands gelistet sind oder Zertifikate halt einfach sind. Ich habe dann das Gefühl, wenn was passiert, dann bin ich ja nicht der Eigentümer und vielleicht ist alles weg. Ist das eine reelle Sorge von mir? Oder?
Ja, sag mal so, wenn man daran teilhaben will, wenn Sie dann einen Fonds oder ETF nehmen über Emerging Markets, dann sind Sie fein raus, ja, um das Problem zu entgehen. Sie haben das dann abgedeckt, ja, und soll der Fonds sich darum kümmern, wie das Problem gelöst wird.
Verstehe. Und vielleicht noch eine Frage dazu, dann lassen wir das China-Thema mal weg. Wenn ich jetzt in einen weltweit gestreuten ETF investiere, der investiert nach Marktkapitalisierung und dann ist China vielleicht mit 10% drin. Wenn ich aber nach BIP gewichten würde, dann wäre China ähnlich groß wie Amerika. Wie kommen denn diese Riesenunterschiede zustande für jemand, der Börse nicht so versteht und tief drin ist?
Also die Wirtschaftsleistung würde ich als Bestandteil oder als Kriterium für Börsengewichtung gar nicht nutzen. Ja, können wir ein Beispiel Deutschland sehen. Ein DAX läuft deutlich besser als das, was die Politik in Berlin auch mitliefert. Deutlich besser. Ja, und auch was deutlich besser, was unsere Wirtschaftsleistung ist. De facto sind wir ja 3 Jahre nicht gewachsen. Da muss man abstrahieren. Da ist die Marktkapitalisierung viel wichtiger. Mhm. Und daher macht es durchaus Sinn, einen MSCI World zu nehmen zum Beispiel. Ja, sicherlich Amerika und Hightech hat da ein gewisses Übergewicht. Man kann es Klumpenrisiko oder Klumpenchance nennen, aber es ist besser, als wenn man jetzt nach wirtschaftlicher Leistung geht. Denn viele Unternehmen, gerade Exportnationen, haben natürlich Unternehmen, die weltweit tätig sind. Also wenn zum Beispiel Schwellenländer laufen, laufen deutsche Werte. Ja, also von daher würde ich da gar nicht lange drüber nachdenken. Bevor man nichts macht, macht man MSCI World oder einen Weltindex, wobei ich muss schon ein bisschen mehr differenzieren nach Amerika, Europa, Schwellenländer, Dividenden und so weiter, ein bisschen mehr Diversifizierung zu haben, ja. Aber damit löst man das Problem.
Sie haben gerade erwähnt, Wirtschaftswachstum in Deutschland nicht gewachsen die letzten 3 Jahre. In Amerika habe ich eine Statistik gesehen, wenn man diese KI-Investitionen rausrechnet, dass die Wirtschaft auch nicht wirklich gewachsen ist und dieser ganze Anstieg nur durch KI-Investitionen kommt.
Ja, aber das ist eben jetzt wichtig, KI-Investitionen. Ich meine, früher hat man in Stahl, in Eisenbahnstränge oder in Häuser investiert, ja. Die hat man auch nicht rausgerechnet. KI ist eben die Zukunft. Also, so stark zu sein, dass man darüber die Wirtschaft effizient und produktiv macht, übrigens auch in Abgrenzung zu China, den großen Herausforderer, das darf man auch nicht vergessen. Also KI ist da, zu sagen, das rechnen wir jetzt mal raus. Das wäre genauso, als würde man bei einer Inflationsberechnung, wo es meinetwegen Lebensmittelpreise durch die Decke gehen, das rechnen wir jetzt mal raus. Ich brauche ja Lebensmittel, um zu überleben. Also ist KI ja im Augenblick eben auch die Zukunft, was auch die Produktivität der typischen Konjunkturwerte angeht, dass man sagt, die werden ja deutlich profitabler. Also das wäre jetzt, das wäre ein Ammenmärchen, wenn man da sagen würde, die rechne ich nicht mit rein. Wenn man jetzt der Meinung ist, okay, die sind zu intensiv, da wird zu viel investiert, dann würde ich auch widersprechen, warum sollte ein amerikanisches Unternehmen Milliarden in die Hand nehmen und in KI investieren, weil es der Zeitgeist ist, weil es schick ist? Nein, das macht man schon, weil man eben damit seine Produktivität, seine Möglichkeiten besser nutzt.
Da geht es jetzt so ein bisschen in die Zukunft rein auch. Für mich ist ein Investment der Zukunft Krypto, Bitcoin. Ich habe jetzt letzte Woche nachgekauft. Ich weiß, Sie sind nicht der große Fan von Bitcoin unbedingt.
Doch, also die Kryptofamilien gehören auch zur Anlagefamilie, vielleicht zur puckeligen Verwandtschaft, aber sie gehören dazu. Und sicherlich hat der Kryptomarkt ja in den letzten Monaten zumindest seinen Vorteil, seinen Nimbus, dass es nicht korreliert ist, zu klassischen Anlagen verloren. sagen wir da, die Stimmung war so schlecht und man hat einfach mal verkauft und die Jüngerschaft sich aufgebaut hat, ja, ist dann halt irgendwann von der Fahne gegangen nach dem Motto, nee, jetzt läuft das nicht mehr, jetzt gehen wir mal raus. Aber es wird wiederkommen. Von daher sage ich, ich bin auch ein Krypto-Investierer. Aber ich bin eben nicht der Meinung, dass man da weitgehend investiert sein soll. Da wäre mir eben der Aktienbereich, auch Gold wichtig, aber Krypto hat auf jeden Fall eine Zukunft. Aber ich muss diese Volatilitäten aushalten und der Nachteil hat eben Krypto generell schon. Ich kann Aktien, Zinsen, Währung, Konjunkturen einschätzen. Im Kryptobereich habe ich da Probleme, weil es immer noch ein sehr diffuses Bild ist, weil die Informationen, die man bekommt, immer noch sehr diffus sind. Dennoch bin ich investiert, Herr Beißfinger, aber ich bin kein Kryptohasse.
So war es nicht gemeint, weil das so rüberkam. Ja.
Ja.
Okay, super. Vielleicht abschließend von Ihnen nochmal, sind Sie in München auch am Börsentag?
Ja.
Ja. Warum sollte jemand nach München auf den Börsentag kommen? Was bringt das für einen und warum lohnt es sich, einen Robert Halver auch mal in echt zu treffen?
Also Sie müssen Robert Halver ja nicht sehen. Wichtig ist, auf Börsentagen sich auszutauschen, Informationen zu bekommen. Es geht darum, die Vielfalt. Das sehen wir im Augenblick ja auch in puncto Iran-Krieg. Ja, jetzt kann man daraus natürlich ein riesen Schreckensszenario strecken nach dem Motto, Abend, aber ich sage euch, die Welt geht unter. Sie geht nicht unter. Und das auch mal zu diskutieren, dass man eben eine mediale Sichtweise, die natürlich auf Klicks und Quoten ausgerichtet ist, draufhaut, weil sie damit natürlich auch ihre Werbepartner dann befriedigen, die dann höhere Werbebeiträge auch zahlen, aber eben auch dagegen zu halten in Form einer Gegendarstellung. Was ist denn zwischen den Zeilen? Wer hat längerfristig was vom Krieg? Niemand, wenn Sie mich fragen. Also von daher deutet das darauf hin, dass auch dieser Konflikt, der Krieg irgendwann zumindest so befriedet ist, dass er nicht mehr diese Kollateralschäden für Energiepreise, Aktien hat. Und das muss ausgetauscht werden. Also hier hat man ja auch eher dann eine komplette Sichtweise, auch mehr Muße, als das, wenn man aber im Fernsehen mal O-Töne hat von 30 Sekunden, wo man ja nichts überspielen kann. Und so kann man eben auch mit mir, aber mit anderen Kollegen auch mal reden und auch Argumente ein bisschen abklopfen. Ja, und ich bin in München gerne mit dabei und freue mich, wenn Sie mich ansprechen.
Wenn Sie mehr von Robert Halver hören wollen, Link in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in München auf dem Börsentag. Herr Halver, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Danke.
Super. Alles Gute.